bei der Feierei über Zahlen nachgedacht.
Radio frei.
Ein langes Wochenende ist für die meisten Menschen hier in Erfurt vorbei. Wir notieren, wir schreiben Montag, den 6. Oktober. Und je nach Perspektive, je nach Alter, je nach Berufsgruppe gehen die freien Tage entweder weiter oder nicht. Also für junge Menschen, unter 18-Jährige, auch Schülerinnen und Schüler genannt, für die beginnen die Herbstferien in Thüringen 2 Wochen lang. Beneidenswert. Für die ein wenig Älteren, nennen wir sie Studierende, die bereiten sich so langsam auf das kommende Semester vor, auf das erste Semester möglicherweise, denn das geht wieder los. Kommende Woche, aber diese Woche sind die Einführungstage, auch darüber werden wir hier bei Radio frei berichten. Wir haben ja auch ein Studierendenmagazin Universal. Das heißt also, es findet zum Beispiel am Abend, heute Abend, am Montagabend, ein Campusfest statt auf dem Unigelände der Universität Erfurt und da kann man sich so ein bisschen beschnuppern und kennenlernen. Und dann gibt es natürlich noch die Menschen, die schlichtweg arbeiten, für die der Montag ist, die Woche beginnt und die bestenfalls jetzt aber auch eingeschaltet haben. Hier, das Unterdessen-Magazin. Mein Name ist Reinhard, ich begleite euch die nächsten 2 Stunden. Und wir notieren nochmal, der 6. Oktober ist wirklich der offizielle Radiogeburtstag von Radio frei. Heute vor 35 Jahren ist die allererste Sendung auf Sendung gegangen. War jetzt nicht so elegant formuliert, aber ihr wisst, wie ich es meine. Das war damals ein Samstag. 6 Stunden lang haben wir gesendet aus dem Interclub, so nannte sich das damals, ist die heutige Aula vom Erfurter Ratsgymnasium in der Meister-Eckhardt-Straße. Und in dieser Sendung werden wir nochmal zurückblicken. Wir haben ja schon groß gefeiert vor einer guten Woche. Ihr könnt übrigens alle Beiträge, die da entstanden sind, auf unserem Fest direkt nachhören unter www.radio-frei.de. Da blicken wir nicht nur zurück, sondern schauen auch voraus. Und dann gibt es auch Gespräche mit dem Jugendforum unserer Jugendredaktion. Elf, 13, 14 Regen. So die Kurzzusammenfassung für die erste Wochenhälfte, was das Erfurter Wetter angeht. Also grisselig grau, Wolkenverhang und die Tageshöchstwerte, also bestenfalls 13, 14 Grad. Das ist nicht wirklich einladend, aber das ist auch herbstlich. Also man muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Es gibt nun mal die 4 Jahreszeiten und zum Herbst gehört es dazu. Die Tage werden wieder kürzer und man hält sich wieder mehr drinnen auf. Fußballfans, zumindest des regionalen Fußballs, werden es mitbekommen haben. Rot-Weiß Erfurt hat verloren gegen Lok Leipzig gestern. 0:2 hieß es am Ende. Das erste Tor fiel schon nach 22 Sekunden. Immerhin in der Tabelle steht Rot-Weiß Erfurt an 3. Stelle. An 1. Stelle Lok Leipzig, an 2. Stelle Carl Zeiss Jena. Und es ist die 4. Liga, das wissen ja die meisten, die Regionalliga Nordost. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Damit hallo und herzlich willkommen an diesem Montag und wir beginnen mit einem Song, der klingt so gar nicht nach 80er, ist es aber. Cameo, Words Up. Und dann versuche ich mal Sergi Lochthofen zu erreichen.
Y'all ready like
Camillo mit Words Up. Schon ein paar Jährchen alt, diese Titel aus dem Jahr 1966. Ob man sich immer so sehr auf den Montag freut, das sei mal dahingestellt. Es gibt viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die quälen sich aus dem Bett und freuen sich dann schon wieder auf den Freitag. Aber ich freue mich auf den Montag, weil bestenfalls Herr Lochthofen mit mir spricht und ich sage erstmal Hallo. Und ich merke schon, er spricht nicht mit mir, wir haben kleine Probleme und deswegen machen wir erstmal noch einen Titel rein.
All they want.
Entspannte Musik und die Technik lässt dann immer ein bisschen unentspannt sein. Ich bin jetzt mal gespannt wiederum, ob Herr Lochthofen jetzt in der Leitung ist. Hallo, Herr Lochthofen.
Hallo, früher hätten wir gesagt, die Stasi oder der KGB, mal mischen da jedes Mal mit. Hab ich nur diese Probleme mit Ihnen technisch oder passiert das immer mal auch außerhalb unserer Sendung?
Das passiert sonst selten, also irgendwie, wir werden es auch demnächst ansprechen, aber das Entscheidende ist ja jetzt für den Hörer und für uns, dass wir jetzt einfach über die Dinge sprechen können.
Hör sie jetzt gut. Also diese direkte Geschichte ist deutlich besser.
Dann machen wir das mal so. Wir können erst mal sagen, das ist ja heute alles ein bisschen besonders, nicht nur wegen der Technik. Sie sind irgendwo auch unterwegs, weit weg von unserer Johannesstraße oder eher näher dran?
Doch, weit weg, ziemlich weit weg, am Meer sogar. Aber es ist windig, kalt und regnerisch. Also insofern sage ich mal, aber nicht ganz so schlimm, wie man es befürchten muss.
Wir werden mal gucken. Also Sie werden ja sind ein Typ, der auf jeden Fall auch im Urlaub Zeitungen liest und online geht. Also Sie verfolgen schon das Weltgeschehen auch weiterhin.
Ja, ich habe gestern Abend noch mal in die russischen Gazetten reingeschaut und heute Morgen durch Deutschlandfunk ab 6 Uhr morgens, wenn ich mich vorbereite auf so eine Sendung. Das muss ich schon noch machen. Also es gibt nichts, was man so aus der Hand schütteln kann, auch wenn das manchmal so aussieht.
Und wir blicken jetzt mal in dem Fall vom Meer nach Ägypten, liegt ja auch am Meer, denn da sollen heute
Ich hake mal einfach ein bei Ihnen. Ich fange mal mit der guten Nachricht an. Wir hatten 35 Jahre Einheit und wie das so in Deutschland üblich ist, ziemlich viele Miesepetrig hin und her und das stimmt nicht und das hat nicht so geklappt. Also ich glaube schon, der Glücksfall vor 35 Jahren, jemand davon aus, dass viele den doch nicht so richtig realisiert haben. Also es hätte ja auch anders verlaufen können. Stellen Sie sich vor, wir hätten heute noch die DDR. Egon Krenz wäre zum 15. Mal wiedergewählt als Generalsekretär und Staatsratsvorsitzender. Die russischen Truppen würden immer noch in Nora stehen und in Weimar. Denken Sie mal allein an Weimar, aber welchen Teil der Stadt das alles eingenommen hat, wir sehen ja heute noch die Spuren davon. In Nora sollen ja chemische Waffen gelagert worden sein, was besonders natürlich sozusagen gefährlich ist, weil es natürlich auch für die Bevölkerung bei einem Unfall natürlich schon schlimme Folgen hätte haben können. Und wir wären natürlich der größte Unterstützer Putins bei der Aggression, bei dem Mord an ukrainischen Frauen und Kindern. Also ich würde mal sagen, viele Menschen realisieren das nicht, die nehmen die Einheit als gegeben hin. Ist auch ganz normal. Ich meine, Menschen müssen auch nicht ständig sich irgendwelche Dinge erinnern. Aber so 35 Jahre wären schon mal ein guter Anlass zu sagen, Mann, haben wir ein Glück gehabt. Erstens, hier hat kein Krieg stattgefunden seit 1945. Und zweitens, wir sollten alles dafür tun, dass das Morden da seitens der Russen aufhört.
Wie haben Sie denn eigentlich den Feiertag verbracht, da Sie jetzt gerade so das Thema gesetzt haben? Sind Sie dann eher jemand, der so ganz ruhig das begeht? Oder waren Sie in Erfurt unterwegs und haben auch bei den Protestkundgebungen zum Beispiel teilgenommen?
Naja, ich habe an vielen Protestkundgebungen meines Lebens teilgenommen. Ich erlaube mir jetzt doch etwas, sage ich mal, nicht bei jeder Sache dabei zu sein, nur bei paar Leute vielleicht der Meinung sind, die müssen an dem Tag sozusagen irgendwelche Parolen schreien und man muss dann dagegen halten. Ich habe mich sehr gefreut, dass in Erfurt das ziemlich eindeutig war, finde ich auch gut. Das ist eben ein Unterschied auch zu anderen Regionen.
Kann man ja kurzweise sagen, eindeutig war, nur wenige Menschen sind zur AfD-Kundgebung gekommen und die Gegendemonstration war relativ gut besucht, um das nochmal einzuordnen.
Nicht nur relativ gut, da waren über tausende Leute. Das heißt also, es ist ein ziemlich deutliches Zeichen. Es ist so wie Jena, da wo auch viele junge Leute sind, kann man sozusagen sich darauf verlassen, dass das sozusagen gut dagegen gehalten wird. Ist auch richtig so, aber ich hoffe ja, dass wir diese Polarisierung doch ein Stückchen überwinden können. Das tut dem Osten nicht gut. Ist inzwischen, sagen wir, in seiner Funktion und dabei bleibe ich. Es ist die Ostdeutschen sind die größte Minderheit innerhalb der Bundesrepublik, nicht die Türken. Dafür richten sich einige ein und einige machen damit viel Politik und natürlich auch viel Geld. Ich meine, die schüren das immer ständig und darauf sollte man nicht reinfallen, wenngleich das nicht ganz einfach ist.
Also soweit erstmal der Rückblick aufs Wochenende. Und jetzt schauen wir mal auf die Dinge, die jetzt passieren. Und da sind wir jetzt eben gedanklich in Ägypten, denn da sollen heute Verhandlungen beginnen. Es wird ja immer mal verhandelt über den Nahostkonflikt. Morgen muss man sich übrigens vergegenwärtigen, am 7. Oktober ist der zweite Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel. Wird man jetzt bei den Verhandlungen, Donald Trump ist ja mit dabei, in Ägypten da vorankommen? Das kann doch keiner ernsthaft prognostizieren.
Nein, das können wir nicht. Die Zukunft können wir nicht sagen, voraussagen, weil natürlich noch viele Unsicherheiten in der ganzen Sache stehen. Aber ich bin ja sozusagen bescheiden in meiner Selbstkritik. Wenn Donald Trump da wirklich was erreicht, dann muss ich aus meinem Hut ziehen, was mir sehr schwer fällt. Ich halte ihn ja auch grundsätzlich für keinen Demokraten, sondern auch für einen Verbrecher. Aber dass er an dieser Stelle von seiner Eitelkeit getrieben, sozusagen, er will ja wirklich den Nobelpreis für den Frieden bekommen, wie es schon Obama ja bekommen hat, das ärgert ihn am meisten an dieser Stelle. Also das heißt also, der Mann ist getrieben an dieser Stelle und tut einiges dafür, dass tatsächlich da sich was ändert, wenngleich die Fallstricke ja sichtbar sind. Erstens, die Hamas hat ein weiteres Interesse am Krieg. Sie lebt durch den Krieg, das war von Anfang an, als sie die Macht dort übernommen hat, klar. In Israel gibt es genug politische Kräfte, auch in der Regierung, auch Netanyahu selbst, die auch vom Krieg leben. Da wird es sehr schwer sein, selbst für einen Donald Trump, die sozusagen zu zwingen, Frieden zu halten. Und was wir ja in diesen 20-Punkte-Plan, dem ich wirklich allen alles Glück wünsche und dass wir dann ein Stückchen weiterkommen an dieser Stelle, aber völlig ausgeklammert haben auf Druck der Israelis, auf Druck Netanyahus, ist die Zwei-Staaten-Regelung, das heißt das Westjordan-Gebiet. Da geht es sozusagen keinen Schritt voran, im Gegenteil, die israelische Regierung und die Siedler tun alles dafür, dass das nie stattfinden kann. Netanyahu sagt das ja auch ganz offen. Das heißt also, wir haben den Fuß gehoben für einen wichtigen Schritt. Ob wir ihn auf den Boden kriegen, das ist noch nicht raus.
Das werden wir in einer Woche vielleicht schon ein bisschen schlauer sein, aber dass das schwierige Verhandlungen werden, da muss man jetzt nun kein Kenner der Materie sein, weil der
Nahost... Naja, ich bin dann auch bereit, meinen Kopf zu senken vor Donald Trump, wenn der das hinkriegt. Also da muss ich sagen, muss ich auch meine Einstellung dazu revidieren zum Teil. Wenngleich in anderen Bereichen, schauen Sie nach Portland, schauen Sie nach den Einsatz der Nationalgarde aus vordergründig politischen Gründen, also um die eigene Regierung in eine gute Position zu bringen. Es zeigt, dass es kein Demokrat, aber trotzdem, wenn das natürlich im Nahen Osten eine positive Entwicklung gibt, müssen wir das erstmal anerkennen.
Wenn wir hier die Nachrichten so einsammeln, und das machen wir ja immer, dass wir gucken, worüber wollen wir nochmal sprechen, was wollen wir einordnen, dann frage ich mich immer, was die Funktion eigentlich von so Kabinettsklausuren ist, Kabinettstagungen. Ja, vergangene Woche hat das Kabinett, die aktuelle Bundesregierung ist ja eine, wenn man so möchte, große Koalition, jetzt schon ein bisschen kleiner, SPD und CDU, und die haben sich in der Villa Borsig getroffen bei Berlin, um so wichtige Punkte zu besprechen, was man auf den Weg bringen möchte. Und die Überschrift lautete irgendwie am Ende ganz allgemein, Deutschland soll moderner werden und weniger effizient, Bürokratieabbau. Und da denke ich immer so als Journalist, ich weiß nicht, wie Sie da denken, ist das eine Meldung? Also das sind schöne Bilder, aber was steckt da immer wirklich dahinter, hinter diesen Treffen?
Na, erstmal müssen wir alle ja hoffen, dass es wirklich vorangeht, dass die wirklich was beschließen, dass die wirklich eine Entwicklung bringen, an der alle partizipieren oder zumindest große Teile der Bevölkerung. Es ist ja so, da kommen ja sehr unterschiedliche Truppen zusammen, die in sich auch noch zerstritten sind. Ich habe das mal erlebt, ich musste mal einen Parteitag der SPD moderieren in der Gruger Halle in Dortmund.
Moderieren sogar.
Mhm. Ja, moderieren. Das war so angelegt als Konvent. Da ging es um Zukunft und so weiter. Also nicht ein Wahlparteitag, sondern mehr so ein Zusammenkunft der Parteispitze mit der Basis. Das war noch in den waren die SPD, also muss in späten 90er Jahren gewesen sein. Sabine Christiansen, die war damals sozusagen die führende Moderatorin im Fernsehen, und ich und dann der Bissinger, der war damals der Chefredakteur und Herausgeber der Wochenzeitung Die Zeit. Die war sehr modern gemacht damals, war sehr interessant. Und
wir waren Manfred Bissinger hieß er, glaube ich.
Hm. Die Vorturner sozusagen sollten da ein bisschen das zusammenführen und so weiter. Das Ganze, das da draußen, das ist das, was auf der Bühne passiert, war eins, aber in der Pause saß man dann in einem separaten Raum, die ganze SPD-Spitze, damals Lafontaine, Scharping, Schröder, Struck und alle, die Damen dazu und so weiter. Und ich habe so den Tisch gesehen, an dem die dann einen Eintopf gegessen haben. Wir saßen am Nebentisch und dachte, mein Gott, das kanntest du alles aus dem Westfernsehen. Das war alles so weit und das schien auch so bedeutend, so wichtig alles zu sein, was man da Willy Brandt und all die anderen Dinge wie Egon Bahr. Und jetzt saß die SPD-Spitze da und löffelte in Reihe so 10er Tisch oder 20er Tisch die Suppe. Und das heißt sozusagen die Truppe, auf die es ankommt. Und da schien mir das fast unmöglich zu sein, dass die regieren können und dass die dann plötzlich sozusagen ein Land führen. Aber das passiert dann doch immer, ich sehe das dem Merz jetzt an. Die haben ja in den Sendungen gemerkt, ich bin kein Freund sozusagen von Merz, weil ich ihn für aufgeblasen und destruktiv gehalten habe. Man merkt es auch richtig seinen Auftritten und seinem Gesicht an, dass das Opponieren gegen Angela Merkel, gegen das, was da in Berlin gemacht worden ist, ihm Spaß gemacht hat. Das Regieren als Kanzler, er merkt, es ist eine ernste Angelegenheit. Ich hoffe, in unser aller Interesse, ich meine, da werde ich auch bereit sein, sozusagen das zu respektieren, wie bei Donald Trump, wenn der das im Nahen Osten Bewegung nach vorne nicht den Konflikt lösen kann, aber zumindest einen richtigen Schritt nach vorne machen kann. Und so hoffe ich das auch für Merz, dass der das hinkriegt. Und das kriegt er im Augenblick noch nicht richtig hin, deswegen diese Klausuren, deswegen dieser Versuch, die Leute einzuschwören, zu sagen, mein Gott, redet doch nicht in jedes Mikrofon irgendwelchen Unsinn herein. Drei Tage lang seid ihr in Schlagzeilen, dann ist alles vergessen. Am Ende bleibt ein schaler Geschmack. Und den schalen Geschmack haben wir jetzt schon im Augenblick. Es tut sich nicht genug, gemessen an den großen Worten, die man vorher sozusagen zu hören bekam. Und insofern tut er mir schon fast ein bisschen leid, wenn ich sehe, wie gerupft er aussieht. Das Opponieren ist eben halt viel leichter als das Regieren.
Ich habe es gerade Ihnen zugehört, habe versucht, was jetzt die Moral von der Geschichte ist, von der aktuellen und von der SPD-Geschichte, die Sie moderiert haben damals. Aber vielleicht ist es ein bisschen so, man kann sich überraschen lassen und eine gute Suppe sorgt für gute Stimmung. Also es geht auch um die gute Stimmung. Also
ich hab ja gesehen, da war ja noch die Machtfrage zwischen Lafontaine, Schröder und Scharping noch nicht entschieden zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, und Struck auch noch als Fraktionschef. Also das heißt, also das ist damals sozusagen, die sind sich gerne an die Gurgel gegangen und saßen da und löffelten diese Suppe. Das heißt, sie waren gezwungen, diese Form da zu halten. Das war nur sinnbildlich, das Ganze gemeint. Also bei Merz auch damals, wir sind eigentlich interessiert, wir müssen alle interessiert sein, dass die erfolgreich sind. Und da gibt es viel zu viele in Deutschland, die sagen, also na kommt mal, na bringt's doch mal, na bringt noch mal den Erfolg zu mir und so weiter. Nein, wir werden das nur gemeinsam hinkriegen. Wenn wir es nicht gemeinsam nicht hinkriegen, wird es auch nicht klappen.
Also mit anderen Worten, wir schauen mal. Also man weiß ja immer, die Geschichte wird ja immer erst vom Ende her logischerweise geschrieben. Wir können es jetzt noch nicht absehen. Also Sie sagen so, dass für den Zusammenhalt der Truppe war dieser Gipfel jetzt nicht schlecht. Und apropos, also ich habe es jetzt Gipfel gleich genannt. Ich war nämlich gedanklich schon beim nächsten Thema. Weiß gar nicht, ob man das jetzt Gipfel bezeichnen kann. Also die EU-Chefs haben sich in Kopenhagen getroffen. Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, war auch mit dabei. Und eigentlich sollte es viel um das Thema Migration gehen. Und aber im Vordergrund standen vor allen Dingen die Drohnen, die überall gerade gesichtet werden. Und in den Nachrichtenmeldungen hieß es so ein bisschen, dass Zelensky schon fast als Berater auftreten kann, wie man mit diesen Drohnen umzugehen habe. Wie haben Sie das verfolgt?
Ja, ich würde mal sagen, Europa gibt im Augenblick kein sonderlich gutes Bild ab. Also diese Hysterie, die wir da entwickeln, die ist schon merkwürdig. Ich habe ja die ganzen Tage auch mal angeschaut und versucht rauszukriegen, warum es gar nicht klappt, bei diesen häufigen Fällen von Drohnenauftritten einfach den einen oder anderen zu finden und festzusetzen, der was damit zu tun hat. Dann habe ich mich gefreut, die Franzosen haben endlich zugeschlagen. Sie haben einen Tanker der russischen Schattenflotte, also in Benin oder irgendwo in Afrika gemeldet, also ein alter Seelenverkäufer mit Öl unterwegs in unseren Gewässern. Wenn das Ding auseinanderbricht, können wir uns ungefähr vorstellen, was wir dann für Geschichten hier haben. Und den haben sie festgesetzt, weil sie meinten, die Drohnen in Dänemark, die dort den Luftverkehr lahmgelegt haben, seien möglicherweise von diesem Tanker gestartet. Und nach 3-4 Tagen, nachdem sie das laut festgesetzt hatten, Macron hat sich dazu geäußert, haben sie ganz leise das Ding wieder sozusagen aus dem Hafen geschubst, weil nicht zu finden war. Das ist das, was mich sehr verwundert, dass sozusagen wir auch an dieser Stelle völlig so ahnungslos und naiv sind und nicht in der Lage sind, sowohl die eigenen Dummköpfe und Wirrköpfe, ich glaube, ein Großteil der Drohnen, die jetzt im Augenblick in Deutschland rumschwirren, sind Trittbrettfahrer, sind Leute, die das Nervenkitzel brauchen, die sich freuen, wenn der Münchner Flughafen eventuell gesperrt wird. Und auf der anderen Seite sind wir da geht es um Bürokratie, natürlich nicht in der Lage, selbst wenn wir eine bewaffnete Drohne sehen, sie anzugreifen, weil wir nicht wissen, welcher Beamte dafür zuständig ist. Das heißt, zeigt einfach den unvorbereiteten Zustand Europas und auch Deutschlands und nicht so viel rumquaken, tun, machen, auf schnellstem Wege natürlich die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen, dass man da auch effektiv arbeiten kann. Wir haben ja in dem Krieg, der Aggression Russlands in der Ukraine gesehen, dass der Krieg sich sehr schnell verändert hat in Richtung Drohnen. Da wissen wir, die Produktion ist bei uns noch relativ unterentwickelt. Wir sehen auch, dass traditionelle Waffen, zum Beispiel die berühmten Leo-2-Panzer und so weiter, große Probleme haben angesichts dieser Art von Kriegsführung. Das heißt, wir sind viel zu langsam mit unserem Apparat im Augenblick auf diese Dinge zu reagieren.
Soweit Sergei Lochtow. Man muss mal sagen, Sie waren heute mobil unterwegs. Naja, so schnell kriege ich Sie nicht aus der Leitung, ich merke schon. Ja.
In Norwegen haben sie auch ein paar Deutsche festgesetzt, die mit Drohnen rumgeflogen sind in strategisch wichtigen Bereichen. Das heißt also, es ist schon komisch, was da alles passiert.
Also, der Mann behält die Welt weiter im Blick, Sergei Lochtofen. Sie sind jetzt, glaube ich, extra an den Rastplatz vielleicht gefahren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind Sie ja weiter unterwegs irgendwo. Ich stelle Sie mir irgendwo am Mittelmeer vor, aber das können Sie ja später irgendwann mal auflösen.
Nein, das Meer ist sehr kalt, an dem ich bin. Also mit Baden ist da nichts. Das ist anders, ja. Aber ich bin auch schon fast auf dem Rückweg. Also ja. Es ist nur der Tag heute ein bisschen so mit Fahren.
Genießen Sie auf jeden Fall weiter die freien Tage. Erholen Sie sich gut und das nächste Mal werden wir uns wieder ganz entspannt am Festnetz verabreden und werden dann wieder weiter Ihre Einschätzung
ich
hören.
Ich hoffe, Sie beherrschen dann bis dahin auch die Technik.
Ich werde jetzt einen kleinen 1x1-Kurs gleich mich einweisen lassen. Vielen Dank, Herr Lochtofen.
Eine gute Woche für unsere Zuhörer.
Dankeschön. Tschüss. Thank you. New Order mit Bizarre Love Triangle. Das sind auch so elektronische Künstler und haben großartige Sachen veröffentlicht. Ihr hört weiterhin das unterdessen hier bei Radio Frei, dem Freien Rundfunk Erfurt International. Und wir blicken zu Wochenanfang ja immer auch auf die Highlights der Woche. Was kann man so kulturell alles machen? Ich habe ja schon gesagt, für junge Menschen, für Schülerinnen und Schüler haben die Herbstferien begonnen. Und die gucken natürlich auch, wo kann man tanzen gehen? Wo gibt es eine Disco oder wo gibt es auch Live-Konzerte? Und eine gute Adresse für Live-Konzerte ist der Club Franz Mehlhose in der Löberstraße. Und da kann man zum Beispiel an diesem Samstag hingehen und kann sich eine Künstlerin anschauen namens Tara Norm Doyle. Und wer jetzt sagt, Moment, das kenne ich nicht so, wie klingt die denn? Da hören wir doch einfach mal einen Song von ihr.
Set the water to the sea. Oh, you ask too much of me. Every drop you make me keep holds its own eternity. Like a river, time flows, takes us further past all the dreams we'll never know.
So dahin gehaucht. Das war Musik von Tara Norm Doyle. The Moments We Keep, also die Momente, die wir behalten. Und diese Künstlerin könnt ihr live erleben, diesen Samstag hier in Erfurt im Club Franz Mehlhose in der Löberstraße. Einlass ist um 19 Uhr und Beginn ist um 20 Uhr. Und das passt auch ganz gut, dass wir auf die Clubs hier in Erfurt schauen, denn es ist ganz interessant, dass wir so merken, man blickt ja immer so zu bestimmten Sachen mal zurück und jetzt war ja gerade 35 Jahre Deutsche Einheit, beziehungsweise heute auch 35 Jahre Radio Frei, dass man so guckt, was hat sich eigentlich so in der Zeit entwickelt? Und wir beobachten ja auch so ein bisschen die Clubkultur. Also unser Kollege Andreas Kubitzer macht da gerade verschiedene Zeitzeugen-Interviews und war hier auch schon zu Gast. Das Gespräch könnt ihr euch nochmal anhören. Und dann merkt man so, dass verschiedene Clubs jetzt wirklich schon relativ alt sind. Also das Dixon zum Beispiel hat jetzt erst am Wochenende 30 Jahre Bestehen gefeiert. Oder ein Club wie Franz Mehlhose gibt es auch schon 18 Jahre, also Ende der Nullerjahre entstanden und aufgemacht. Oder jüngst hat auch das CKB am Klostergang neben dem Schauspielhaus seinen 20. Geburtstag gefeiert. Und das ist mal Anlass genug, mal so ein bisschen zurückzuschauen, auch auf so Clubs wie das Double B ist kein Club, ist eigentlich eher ein Ort, wo sich Menschen gern treffen. Aber die Menschen, die das Double B aufgemacht haben, nämlich Klaus-Dieter Brettschneider, die haben auch bei verschiedenen Sachen mitgewirkt. Zum Beispiel das Zentrum, inzwischen gibt es das nicht mehr, auf den Weg gebracht, oder das Zentral. Und deswegen ist immer interessant, mal ein Gespräch mit Klaus-Dieter Brettschneider zu hören. Und wir hören das gleich nochmal in ein Gespräch hinein, wo eben Klaus-Dieter Brettschneider auch erzählt, wie er sich damals selbstständig gemacht hat und eben überlegt hat, mache ich da jetzt was, versuche ich da jetzt etwas aufzumachen? Und das hatte auch viel mit der friedlichen Revolution zu tun, mit dem Mauerfall, mit den neuen Möglichkeiten, die es eben in den Jahren 1990 und vorher 1989 gab. Plötzlich gab es die, bis 1989 gab es die ja nicht. Wir hören gleich in das Gespräch hinein und vorher gibt es aber noch ein paar Takte Musik.
Wir haben vor der Wende schon diesen noch glücklicherweise existierenden Museumskeller so nebenher betrieben. Und dann kam für uns die Wende und hat uns die Möglichkeit eröffnet, privat tätig zu werden. Und das Hobby, was wir damals so also im Zweitberuf so gemacht haben, also sprich das Betreiben des Museumskellers, konnten wir uns einmal selbstständig machen und haben den Museumskeller mit der Wende, also da gab es noch gar keinen, die westliche Währung, konnten wir den Museumskeller aufmachen und haben dann als, sagen wir, neben der Engelsburg, als erste kulturelle Institution hier in Erfurt weiterführen können, in einer anderen Form, private Form, rechtliche Form, ist klar, aber auch mit den Möglichkeiten, die wir da hatten. Und in dieser Zeit...
Das waren dann so die ersten Erfahrungen, du hast gesagt, es gab nicht viel anderes, es gab die Engelsburg für junge Leute, es gab damals wahrscheinlich auch im Stadtgarten war ein bisschen was los, ja. Ich weiß aber nicht, ich war zu jung, und es gab noch die Diskothek Freundschaft, die aber schnell sozusagen dann zugemacht hat. Ja. Das darf man nicht vergessen, dass die Institution, in Anführungszeichen, die es zu DDR-Zeiten gegeben hat, schnell verschwunden sind, und dann wurden die Karten, kann man sagen, neu gemischt.
Die Karten wurden neu gemischt, beziehungsweise wir haben einfach der Rainer, also Rainer Kalisch, der
muss man ja unbedingt nennen.
Also, ja, klar, also, wir beide hatten das damals angefangen, den Museumskeller einfach unser, ja, als ist unser Hobby gewesen. Und wir standen vor der Wahl, das Hobby weiterzuführen oder den sicheren Job im Energiekombinat weiterzuführen, was ich da auch studiert hatte, also Energietechnik und so weiter. Das war ja auch nicht für mich selber so gedanklich nicht so einfach und auch privat auch nicht so leicht umsetzbar. Aber wir hatten damals diese Möglichkeiten, diese kulturelle Schiene neu zu beleben und was uns eben halt Spaß gemacht hat. Und, das ist richtig bemerkt, die Institutionen, die vorher da waren, die haben das nicht so in der Form bedient, sagen wir mal, oder wurden nicht so geführt, so wie wir es uns vorgestellt haben mit dem Museumskeller. Wir haben ja dann alle kann man schon so sagen, und viele Größen in der Musikszene, auch in der kulturellen Szene in Erfurt selbst dorthin führen können. Und es gab eben nichts. Es hat sich dort in den Museen alles getroffen. Ja. Also jede politische Denkweise, jeder hat gesagt, jetzt ist die neue Gesellschaftsordnung da und jeder kann da im Freiraum nutzen, egal wie. Auch nicht immer positiv. Und wir haben den für uns aber so genutzt, dass wir da wirklich eine Institution haben schaffen können.
Aber es müssen doch herrliche Zeiten gewesen sein. Ne? Also diesen Impuls heraus ist ja auch Radio Frei zum Beispiel entstanden. Na, ne? Das war also genau diese Zeit, als alles möglich schien. Ne?
Die Zeit war für uns damals, also da war ich 40, bin ich 40 gewesen, die kam gerade noch rechtzeitig. Man war noch jung und dynamisch, haben wir mal dynamisch immer heute auch noch, aber eben nicht mehr jung. Aber damals, na klar, natürlich war das eine neue Zeit, die hat Möglichkeiten eröffnet, unstrittig. Also in jeder Richtung. Ne? Und das war einfach eine Aufbruchstimmung. Da waren auch die ganzen Bestimmungen, die es so heute gibt, die gesetzlichen Bestimmungen, die Offenheit in der Stadt, weil alles noch im Aufbau war. Jeder hat noch nicht gewusst, wohin geht denn die Reise, so was kann man also machen. Die haben wir wirklich für unsere Zwecke vorher mit ausnutzen.
Man muss ja mal sagen, bevor wir konkret aufs Double B kommen, ihr wart ja so fast so die kurzzeitig die Kulturmongole, ne? Also man hat das Gefühl, also in den 90ern wurde die kulturelle Landschaft sehr geprägt von eben dir, von Rainer Kalisch, da gab es noch einen Christian Schalldach, es gab aber auch einen Wolfgang Staub, den es heute noch gibt, der dann auf den Plan getreten ist. Also und ich weiß gar nicht, ob es vielleicht noch zwei, drei weitere gegeben hat, die da noch mitgewirkt haben, aber ihr habt ja wahnsinnig viel gemacht. Ihr habt ja das P33 gemacht, einige haben die Rotblombe gemacht, später ist das Zentrum dann entstanden. Also das war ja wirklich, ja teilweise vier, fünf Sachen gleichzeitig.
Also für uns hier, ich habe das selber jetzt nicht so empfunden als Kulturmogul. Uns hat das einfach Spaß und Laune gemacht. Aber wir hatten.
Ich wollte es auch nicht negativ formuliert wissen.
Nein. Ich wollte es auch nicht negativ empfunden. Was im Werdegang so war, das fand ich für mich, also für uns damals richtig fetzig, war einfach Museumskeller. Und dann kam, Sprechtheater hat ja noch existiert. Also, ne?
Stimmt,
und dann kam der Personalrat vom Schauspielhaus, was heute auch wieder belebt werden soll, durch den Verein so weiter, kam ab und zu und da haben wir damals für 3 Jahre, und hätten das auch noch länger führen können, wenn der Intendant das so gewollt hätte, haben wir dieses Unartig, das war eigentlich, sagen wir mal, für mich bald noch ein
ganz wichtiger Einstieg.
Ganz wichtig, ja, das war so eine andere Szene, diese Schauspieler, die da mit am Start waren, alles, was sich da so getroffen hat. Ich will nicht sagen, aus der intellektuellen Szene so nicht, aber es war ein anderes Niveau so drin.
Das muss man den Jüngern erklären, das war was ganz Besonderes, weil man hat quasi öffentlich in der Kantine sitzen können, auch die Schauspieler nach der Vorführung hingegangen sind und ist abends da ganz normal hin und da sind quasi normale Leute auf die Schauspieler getroffen, die eben gerade noch die Vorführung hatten oder gleich wieder eine haben werden. Ja.
Das war super, also diese Konstellation dahingehend, dass dieses kulturelle Leben, gibt Kultur, kann man ja wirklich vielfältig betrachten, das war dort möglich, klar. Für viele Leute war das eine Option, dort reinzugehen. Bands haben gespielt, die Leute, die dort unten als Gast waren, die Schauspieler, diese Kontaktmöglichkeiten, die waren ganz offen und auch die Diskussionsmöglichkeiten, die da unten entstanden, das hat Spaß gemacht. Also das hätten wir gern auch noch weiter gemacht, wenn eben halt die Vorstellung des damaligen Herrn Daube da nicht, wenn die konform gelaufen wären mit unseren, aber er wollte das dann unten schließen, damit eben diese Option nicht mehr besteht, dass von außen Leute, also Gäste, die nicht unmittelbar ins Theater reingingen, reinkommen konnten und das war nicht unsere Institution.
Und das war ja gerade das Besondere, dass eben gerade unabhängig vom Theater da reingehen
also
konnten.
Also da hätten wir ja unser Konzept vollkommen ändern müssen und das wollten wir nicht. Also das war eben nicht nur die Wirtschaftlichkeit, das war einfach nicht das, was wir umsetzen wollten. Und in diesem Zeitraum, als wir das unartig gemacht haben, da kam der Hausbesitzer in der Marbacher Gasse auf uns zu, wieder durch Vermittlung und hat uns dieses damals im Bau neue Haus vorgestellt und hat uns gefragt, ob wir uns da vorstellen können, eine Gaststätte reinzumachen. Und da sind wir hin und da bin ich hin mit meiner Frau, da war Rainer ein bisschen so außen, ja, wir waren da noch zusammen, rechtlich noch zusammen, aber das ging dann doch.
Das war das erste Solo-Projekt, wenn man so will, also unabhängig
von Rainer Kalisch. Rein rechtlich waren wir eine GbR, Rainer und ich, und wir hatten ja auch immer noch den Museumskeller, ja. Also uns unartig ja auch. Also deshalb ist die Bemerkung gar nicht so, also gar nicht falsch, dass wir mehrere Objekte gleichzeitig leben. Also sind wir aber dahin und da war dieser Ansatz da. Es gab in Erfurt dieser Form mit Frühstücksgaststätte in dem Sinne, die uns dann vorgeschwebt hat, als wir in Amerika waren, haben wir das ja gesehen. Frühstück, Frühstück, Frühstück. Und das hat es in Erfurt in dieser Form noch nicht gegeben, was heute ja eigentlich gang und gäbe ist.
Das kann man sich eigentlich nicht mehr vorstellen. Ich war, wie gesagt, ein bisschen zu jung, aber wenn wahrscheinlich 1992, 1993 in Erfurt gelaufen ist. Gab es in Bahnhofsnähe bestimmte Möglichkeiten, wo man imbissmäßig was zu sich nehmen konnte, aber es war doch relativ brachliegend
vieles. Brachliegend. Ja, und da hatte meine Frau die Idee, das ist im Fürlicht in Doppelbühne, wer schon mal dabei kennt, das ja, den Biergarten, also wir sind ebenerdig, was vorher also im Keller war, Museumskeller, unartig war, im Dunkeln, sagen wir, im Keller, wo kein Dachrost reinfiel, und das hat sich dort förmlich angeboten. Und der Gedankengang, den wir damals hatten, so, und diese Lebenseinstellung, diese Lebensform, diese Umsetzungsform der Gastronomie, das war so für uns auch neu, okay? Und aber dadurch, dass wir eben schon in dem, ja, mit einem unartigen Museumskeller da schon im Geschäft waren, war natürlich dieser Publikumsgrad, die uns kannten, so groß, dass wir eigentlich da gar keine Gefahr, obwohl es so ein bisschen abseits liegt, ja,
mal
war
kein. Ein bisschen versteckt,
genau.
Wie sah ich damals das Andreasviertel? Also du hast gesagt, das Haus war gerade im Bau befindlich, ja, oder gerade frisch hergestellt. Aber drumherum war noch viel Freifläche, ja, noch und viel sozusagen verkommene Substanz, wenn man so will. Nicht so wie heute, sondern es war ja so kurz vor dem Zusammenbruch alles. Ne?
Das war nicht kurz davor, das war eigentlich, also ich weiß jetzt keine Prozentzahl, aber das war sehr in Mitleidenschaft gezogen. Und im unmittelbaren Umfeld, stand früher ein Haus, Knaben- und Mädleinschule, 1893, war an diesem Haus, aber das war eben auch schon zusammengefallen, dieses Haus. Und es wurde dann von einem aus Trier kommenden Investor aufgebaut, der hier dann integriert war, also hier verwurzelt war, und der hat uns dann gefragt. Und das Haus an sich, wo wir jetzt drin sind, ist tatsächlich von unten auf neu gebaut worden, obwohl, sagen wir mal, an der Stelle vor 1893
die Mädchen- und Knabenschule war.
Ja, klar. Und da war das Umfeld, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, da haben wir da rundherum Freiflächen gehabt, also alles.
Deswegen gab es anfangs auch keine Parkplatzprobleme, ne? Direkt nebenan war ein Parkplatz damals, wo heute Häuser stehen, und die hatte dann, man konnte dann so seitlich direkt zur Außenfläche reingehen, gab es so einen Eingang. Also
Parkplatzprobleme, wie sie sich heute darstellen, die gab es dort nicht. Weil einfach die Flächen waren wild, also brachliegend, wurden auch so genutzt, muss man so sagen.
Also das ist einmal Zeitgeist, ne, dass noch nicht so viele Autos unterwegs waren, dass noch viel Freifläche war, was später bebaut wurde. Und Zeitgeist ist auch so ein bisschen, ich bin das erste Mal ins Doppelbühne gekommen, auch schon im Jahr 1993, und mein Grund war, und das wäre heute überhaupt nicht mehr denkbar, dass ihr einen Billardtisch im Keller stehen hattet. Ne? Man hat damals den Leuten Billard spielen, das wäre ja heute sowas, wo man sagt, Billard spielen, was soll das? Aber damals war man irgendwie, alle wollten Billard spielen. Und ein Freund hat erzählt, da gibt's hier nebenan einen Kaffee, die haben unten einen Billardtisch. Das war anfangs der Grund, warum wir überhaupt, dass wir da hingegangen sind.
Ja. Die Möglichkeiten, die sich damals gerade mit dieser Aufbruchszeit, also wir waren ja doch, wenn man aus der DDR kommt, ich will nicht sagen eingesperrt, es klingt auch wieder alles immer ein bisschen zu, aber man hat ja diese Möglichkeiten der Lebensführung, der Gaststättenführung, das Reisen, aber nicht so gekannt. Und das alles, was so neu irgendwie war, wurde erstmal positiv aufgenommen. Das ist einfach so gewesen. Da war halt auch so eine Überlegung dazugehört, so ein Biertisch aufzustellen, so ein Treff, so ein Kombinationspunkt zu schaffen, einfach so, ja.
Weißt du eigentlich noch, also wahrscheinlich weißt du es, aber wann war jetzt wirklich genau der erste Tag? War das wirklich der 30. Juni 1993?
Nee, der 26. Juni.
26. Juni. Und wie war das? Also hat es dann schon um 9 aufgemacht oder erst später? Ja, okay.
Am Anfang, als wir aufgemacht haben, war sogar die Öffnungszeit ab um 7 Uhr.
So früh? 7.
Wir machen jetzt ab um 8 in der Woche, ab um 8 Uhr auf, und am Wochenende und Feiertagen halt um 9. Und da ist aber daran schon so groß, wir könnten heute wieder eher aufmachen, also um 7. Aber damals haben wir gemerkt, um 7 ist dann doch zu früh gewesen. Das war einfach, wir haben es dann auf um 8 also zurückverlegt.
Aber wie war dieser 26. Juni? Das ist ja, wie gesagt, das ist doch so was Besonderes. Du hast ein bisschen Erfahrung zwar im Vorfeld gehabt, aber dann geht es jetzt nun los. Ne? Die Nacht vorher wird man wahrscheinlich schlecht geschlafen haben, dann wird man sich früh um 4 den Wecker gestellt haben. Ich weiß nicht, weißt du das noch?
Das weiß ich jetzt gar nicht. Also unruhig war man bestimmt, ja, logisch. Was eben da mal war, diese Einrichtungsgeschichten, alles was so abging, so war. Wir haben da ein paar Vorstellungen, hatten auch wirklich wichtige, also gute Partner am Start, eben Mitglieder zum Beispiel von der Band Pro Art, das schließt sich der Kreis wieder, die sind Tischler in Ilmla gewesen, die haben gewusst, was wir so wollen, wie wir das einrichten können. Und so ein Beispiel, was so für diese Zeit spricht, ist eben wirklich zwei Tage bevor wir die Eröffnung geplant war, hatte ich Vorstellungen, was an die Wände so soll, ja, aber wir hatten noch nichts Konkretes. Und da kommt, zwei Tage vor Eröffnung kommt Andreas Jess, der ist jetzt heute Zahnarzt und hat damals als Hobby Fotografien gemacht. Und er kam rein und sagte, Mensch, ja, der war ganz jung, aber noch ganz jung. Und sagte, Mensch, Brett, hier, ich habe hier Fotografien, würde ich gerne ausstellen. Und sagte, zeig mal bitte her. Und da macht er seine Mappe auf. Und das war genau das, was, und die hängen heute teilweise. Ja. Also das war genau das, wir wollten einmal die Motive, die, also seine Leben, seine Sicht auf die Welt an sich, so, die, was er fotografiert hat. Dann hat dieser Farbkombination, der hat damals so Brauntöne fotografiert, das hat genau gepasst, was ich wollte. Da ist er, Andreas, ich sage, hier, Geldrahmung, und dann haben wir das wirklich einen Tag vorher dann aufhängen können, und das war, hat gepasst, wie die also hat das ganze Sache abgerundet, und das war schön. Das hat Spaß gemacht.
Also das fügt sich wirklich dann alles so wunderbar zusammen, wie du sagst, ne? Das war so ein bisschen wilde, verrückte Zeit, und jeder hat so seinen Beitrag geleistet. Bevor wir die erste Musik hören, trotzdem nochmal, du musstest es oft auch schon beantworten, Double BBB, wofür steht das? Ist das jetzt Brettes Breakfast? Ist das Bed and Breakfast? Ist das Brettschneider und Brettschneider? Ist das, was ist das?
Ja, die, also die, eigentlich hast du die Antwort schon so gegeben. Wir haben den nach den Namen gesucht, und da war meine Frau, die ist sehr kreativ im also die macht da wirklich viel. Und wir, als wir dann in Amerika waren, gell, da und in Deutschland wieder zurückgekommen sind, wir machen uns immer, können uns immer amüsieren über so eine Namensgebung, wenn hier auch heute, es gibt es ja heute auch noch Nikos Kreation oder hier Mikes Getränke im Biss oder Gabis Nähstube. Und da haben wir nach einem Namen überlegt, gell, und das Breakfast war schon der Grundgedanke, weil einmal sagte so als Gag, Brettes Breakfast, so, also so, um mich zu ärgern eben halt. Und plötzlich sagt der Mensch, Brettes Breakfast, und dann sagt er, Mensch, Double B, das hört sich doch gut an, Double B. Und da sind wir auch drauf hängen geblieben und haben das dann so interpretiert, wie du jetzt auch, wir haben es nach außen gar nicht kommuniziert, ja, haben nicht gesagt, was es bedeutete, sondern Brett und Brette, Brettschneider, Braugold, Bier, Becks, Bier, Billardtisch, Stichwort, Biergarten. Also jeder konnte rein, also zu ihrem, was er wollte. Also wir haben auch jahrelang das nicht erklärt, warum das Double B ist.
Wie würdest du das rückblickend bewerten, wenn man es dein Leben insgesamt nimmt? Du hast gesagt, Energiekombinat, da warst du, also bist gelernter Ingenieur oder was?
Ja, ich habe chemische Verfahrenstechnik studiert, habe den Abschluss als Diplom-Ingenieur für Verfahrenstechnik in Merseburg damals, und habe im Energiekombinat diese ganze Fernwärmegeschichte mitgemacht, war in Westbauleitung tätig.
Aber das ist ja was ganz anderes. Würdest du heute rückblickend sagen, auch das hat auch Spaß gemacht? Oder?
Der Job hat auch Spaß gemacht. Aber gleichzeitig konnte man ja eben halt noch zu DDR-Zeiten diesem Betriebsclub Museumskeller. Den haben wir selber ausgebaut, also modernisiert, sagen wir mal. Also, den gab es ja vorher schon vor uns. Lag dann 3 Jahre brach mit dieser, in dem Rahmen dieser ganzen Jugendclub-Eröffnung. Ne, also war so eine Tendenz in den Zeiten, wo überall ein Jugendclub eröffnet werden musste, auch unter anderem in dem Museumskeller damals.
Ja.
Und das war aber vom Volkskundemuseum aus nicht gewollt. Also gab viele Probleme, und dann wurde das einmal dicht gemacht aus Sicherheitsgründen, und dann kam meine Person Rainer auf die Matte und haben uns unterhalten auf Arbeit, Menschen müssten mit Jazz sowas machen, mit Jazzclub, und da sind wir auf die Räumlichkeiten des Museums gegangen und haben das dann nebenher gemacht. Aber das hat mich dann echt, muss ich sagen,
das war eine Doppelbelastung, dann hat mich aufgefressen. So war jetzt ein Gespräch mit Klaus-Dieter Brettschneider, was ich geführt habe, also aus dem Archiv stammt, aber was zeitlos ist und was eben genau um die Frage geht, und das passt jetzt ganz gut, weil wir ja viel jetzt über 35 Jahre Deutsche Einheit reden oder 35 Jahre Radio Frei. Wie hat sich das in den letzten 35 Jahren mit der Clubkultur entwickelt? Und eine sehr prägende Figur für die Clubkultur in Erfurt war in den 90er Jahren vor allen Dingen Klaus-Dieter Brettschneider, der ja nicht nur Double B aufgemacht hat, sondern eben auch beteiligt war am Zentrum, und der Nachfolgeclub Zentral wird von seinem Sohn geführt. Also das waren alles wichtige Menschen, die damals eben gesagt haben, die Karten werden neu gemischt, und wir versuchen da ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Help the aged.